Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, geschätzte Bäcker, willkommen weiterhin in der Woche der Wertschätzung, der wilden Wertschätzung, wenn ich das mal so sagen darf, denn diesmal habe ich mir ein Spiel rausgesucht, eines, auf das ich eher so zufällig aufmerksam geworden bin. Ich weiß gar nicht mehr, wie, André, mein lieber Gesprächspartner für diese Runde, weißt du das noch, wie wir überhaupt drauf gekommen sind?
Du hast gesagt, du wünschst dir, Bambi töten zu können.
Nein, das stimmt nicht. Wir reden jedenfalls über das Open-World-Jagdspiel The Hunter Call of the Wild. Und hier möchte ich auch mal voranschicken direkt, dass jetzt nicht zu erwarten ist von uns, dass wir uns differenziert mit dem Thema Jagd auseinandersetzen. Das ist eine Debatte, die gehört in einen anderen Podcast rein. Da kann man mich gern mal einladen. Ich persönlich bin mit der Jagd groß geworden. Mein Vater ist Jäger. Ich habe das Weidwerk jetzt nicht per se erlernt, das heißt, ich besitze keinen Waffenschein, ich habe selber noch kein Tier erlegt, aber ich habe teilgehabt an der ganzen Geschichte und deswegen habe ich da auch einen relativ eigenen Einblick in die Geschichte und deswegen habe ich mich auch sehr darauf gefreut, nach irgendwelchen Experimenten in den 90ern oder frühen 2000ern, wo solche Spiele noch sehr krude, bizarre Sachen waren, mich mal wieder sowas zu widmen. Ich bin mit absolut null Erwartungen rangegangen und rückblickend muss ich sagen, holy shit, es ist kein schlechtes Spiel, dieses The Hunter, Call of the Wild. Es ist nicht so richtig super und es ist definitiv extrem nischig, aber schlecht ist es nicht. Und warum, das erkläre ich dir hoffentlich glaubwürdig in den nächsten Minuten. André, hast du Fragen an mich oder soll ich einfach rummonologisieren?
Gottes Willen, ich bin jetzt schon überrascht, weil ich habe in The Hunter, nicht in das Call of the Wild, sondern in die Free-to-Play-Version von The Hunter, vor Jahren einmal reingespielt, weil die sehr hübsch, realistisch anmutende Grafik mich, alte Grafikhure, angelockt hat. Und dann bin ich da irgendwie so ein bisschen durch die Wälder gelatscht und dann habe ich irgendwie kein Viehzeug gefunden und dann irgendwann am Waldrand stand ich und da war da unten so ein Hirsch und dann habe ich den aber auch erschossen, aber musste feststellen, dass ich es irgendwie sehr uncool fand, Tiere zu erschießen und mir gedacht habe, wieso kann ich keine Menschen erschießen? Ja, das ist so. Das, was war bislang mein Erlebnis damit ist, erschien mir brachial öde. Deswegen bin ich sehr gespannt, Sebastian, wieso dir das Spaß gemacht hat. Aber erklär den Leuten doch erstmal, man kann sich das wahrscheinlich schon vorstellen, dass da man einem durch die Gegend pirscht, wie vielleicht in einem Stealth-Spiel und dann irgendwann erlegt man Tiere, aber führ das doch mal näher aus. Wie muss ich mir das vorstellen?
Das Spiel entlässt sich in eins von zwei Jagdgebieten. Das eine, was ich auch gleich probiert habe, ist Hirschfelden. Das ist in Deutschland. Dazu gibt es dann auch noch ein Seegebiet. Das ist Leighton Lake. Das ist so ein bisschen amerikanisches Seengebiet, also mit ein bisschen mehr weiten Flächen, so ein bisschen Prärie. Es gibt pro Jagdgebiet, die sind sehr groß. Die haben ungefähr so 70 Quadratkilometer. Das amerikanische ist ein bisschen größer als das deutsche. Das ist unfassbar groß. Ist wirklich, man hat das in einem guten Maßstab. Es wirkt auch dadurch, dass man nur zu Fuß unterwegs ist, alles auch deutlich größer als beispielsweise bei einem Spiel wie GTA, wo man sich diese riesen Spielwelt, die auch ungefähr auf dem Niveau ist, durch Flugzeuge, Fahrzeuge und Schnellreisesysteme deutlich schneller erfassen kann. Und auch dieses Umherspringen mit den Charakteren. Die Spielwelten, die beiden sind jedenfalls unfassbar groß. Und in jeder dieser Spielwelten gibt es 6 jagdbare Tiere. In Deutschland, das ist das Revier, auf das ich mich konzentriert habe, da sind das Wildschweine, es ist der Dammhirsch, Rothirsch, Rehwild, Füchse und der Wisent. So ein Bison-ähnliches Ding. Und die Aufgabe im Spiel, da wird man im Solo-Modus durch so eine relativ unaufdringliche Missionsstruktur ein bisschen lang geführt, der man folgen kann, aber auch nicht muss. Da gilt es einfach nur in dieser offenen Spielwelt Trophäen zu erlegen, also Tiere zu erlegen, dadurch Credits und Erfahrungspunkte zu verdienen und so langsam immer besser zu werden. Das Ding hat, und da habe ich am Anfang wirklich überrascht aufgerufen, das hat ja die Ubisoft-Formel. Da ist wirklich 1:1 der Open-World-Standard drin. Allerdings in schon einer sehr eigenwilligen Form. Es gibt also zum Beispiel Ausblickstürme oder Aussichtspunkte. Und danach kommt die Kamerafahrt im Kreis und danach wird ringsrum die Karte aufgedeckt. Es gibt Basislager, die dienen als Spawnpunkte und die haben einen Shop, womit man sich dann mit verdientem Geld und mit der richtigen Stufe, sehr viele Items sind an den Charakterlevel gebunden, da kann man sich mit neuen Items eindecken. Das sind neue Waffen mit besserem Kaliber, das sind Lockpfeifen, Lockmittel, Bögen, Munition, was gibt's da noch? Das ist so ziemlich das Repertoire, also so Hilfsmittel rings um die Jagd. Man hat auch nur begrenzt Platz im Inventory oder Gewicht, das der Charakter tragen kann. Und man ist vor allen Dingen im Spiel zu 90% der Zeit unterwegs, sich diese diese Spielwelt zu erkunden. Wo man hingeht, ist natürlich einem freigestellt, aber man sollte natürlich versuchen, die Points of Interest abzuarbeiten, da man dadurch Erfahrungspunkte verdient und Geld und erlegt dann Tiere im Rahmen einer Mission oder man fotografiert sie oder eben einfach für sich selbst. Und das ist ein unglaublich langsames, entschleunigtes Gameplay. Und das trifft erstaunlich gut das, was eine Pirschjagd tatsächlich ausmacht, und zwar das langsame Laufen durch den Wald. Du kannst im Spiel, die Spielwelt ist riesig, du kannst, wenn du schnell läufst, vielleicht in einer Stunde von der einen Ecke der Map in die andere kommen. Aber du wirst kein einziges Tier dabei sehen, weil du als Jäger dann viel zu laut bist. Es gibt leider viel zu dezent, meiner Meinung nach, im Interface eine Anzeige für die Sichtbarkeit und die Lautstärke der Spielfigur. Und nur wenn man wirklich im Kriechgang unterwegs ist und gegen die Windrichtung, auch sehr wichtig, dann hat man eine Chance, dass man die Tiere nicht überrascht. Es gibt eine tolle Statistikfunktion im Spiel, die sagt dir, wie viele Tiere man durch Geräusche verschreckt hat. Und die Zahl ist unfassbar groß im Verhältnis zu den Tieren, die man überhaupt gesehen hat. Und das ist witzig. So kommt es halt, dass du dann einfach mal irgendwie in einem Wald unterwegs bist. Es gibt dann auch, die kann man finden, so bestimmte Hotspots wie Nahrungsgebiete, wo halt die Tiere zu einer gewissen Uhrzeit hinkommen, oder Schlafplätze, sodass man so ein bisschen damit rechnen kann. Aber Positionierung und Geduld und die richtigen Lockmittel sind das Richtige. Also wenn man irgendwo einen Brunftruf eines Hirsches hört, das ist auch ganz nett. Wenn man so durch die Gegend marschiert, gibt es ab und zu Wildtiergeräusche. Die können Warnrufe sein, dann weiß man, okay, ich war zu laut. Es können aber auch Brunftgeräusche sein, da kann man mit dem Gegenpart, also mit so einer Fiep-Tröte. Und es gibt dann noch sowas, das sieht aus wie eine Dose, das kippt die Hand und dann macht das wie so die Teddybären früher. Ich habe das noch nie in echt gesehen, weil ich mit solchen Lockmitteln in Realität keine Erfahrung gehabt habe. Die Jäger damals haben einfach einen Grashalm zwischen die Finger genommen und dann so gemacht, ja? Das habe ich gerade mit dem Blatt Papier getan.
Das klang erstaunlich authentisch, auch wenn ich nicht weiß, was man damit anlockt.
Das wäre jetzt der Paarungsruf eines Weibchens oder generell der Ruf eines weiblichen Rehs. Und das ist alles super gemacht. Nicht die Animationen, die sind ein bisschen steif, aber die Geräusche, die Audiokulisse ist toll, die Warnrufe von Tieren, wie das alles so klingt, ist toll. Auch die Soundkulisse dieses Spiels, du hast da diese ruhige Welt, in der ab und zu mal so ein bisschen Musikakzent gesetzt wird, aber ansonsten ist es komplett still. Man hört das Rascheln von Gebüsch oder deiner Fußtritte. Es ist auch sehr wichtig, wo man lang geht, in welcher Geschwindigkeit. Steine sind sehr laut, der Rasen ist schön leise, trockenes Gebüsch macht auch verräterisch viele Geräusche. Aber wenn dann Regen aufkommt und so langsam hört man rings um sich auf den Bäumen und im Laub, wie das immer intensiver wird. Obendrein sieht es richtig gut aus. Das ist eine tolle, ja fast schon meditative Spielerfahrung, da durch den Wald zu stapfen. Und definitiv etwas für Jagdinteressierte und definitiv für ältere Spieler. Denn ich habe jetzt locker über 10 Stunden in dem Spiel verbracht, aber ich habe gerade mal eine Oberfläche gekratzt. Ich habe nur einen kleinen Teil dieses riesigen Jagdreviers in Deutschland freigeschaltet, mir das amerikanische überhaupt noch nicht angeschaut. Es ist einfach unglaublich viel. Ich bin mir sicher, es dauert allein 100 Stunden, alle Points of Interest in so einem Revier mal gesehen zu haben, die zumal außerdem nicht so interessant sind. Die Ubisoft-Formel wird hier nicht mit Content überfüllt. Alles ist sehr viel ausgedehnter und weiter weg als sonst. Aber ich habe gerade darüber geredet, wie das ist mit der Pirsch. Du hörst also etwas und dann musst du dich sofort sehr langsam bewegen und bedacht und im Kriechgang. Da kann es sein, dass man irgendwas hört hinter einer Anhöhe, von der man dann hoffentlich vielleicht ein gutes Schussfeld hat, und man ist 2 Minuten damit beschäftigt, da ganz vorsichtig hinzukriechen. Und dann guckt man mit dem Fernglas und macht weiter seine Geräusche, hat vielleicht ein Lockmittel dabei, hat Geduld, und dann tritt vielleicht irgendwie ein Tier nach draußen und dann kann man es mit dem Fernglas ansprechen, dann erfahren, was das für eine Seltenheit ist. Leider, und das ist ein bisschen ein Nachteil, sehen die Tiermodelle alle gleich aus. Die unterscheiden sich dann bloß bei den seltenen Tieren. Es gibt sowas wie Rare Mobs und Ultra Rares bis hin zu legendären Tieren. Die unterscheiden sich dann nur in der Texturfarbe. Das ist ein bisschen schade, weil so wie bei so einem Angelspiel, dass tatsächlich die Tiere ein bisschen unterschiedlich groß sind, das hätte mir gefallen, und dann kann man sie erlegen. Und sobald man einen Schuss abgegeben hat, ist dann halt Chaos. Die Tiere verschwinden, man kann vielleicht noch einen zweiten, dritten Schuss ansetzen, dann muss man den Anschuss finden. Und verfolgt dann die Spur des blutenden Tieres. Das ist etwas, das ist ein bisschen bescheuert. In der echten Jagd macht das der Hund. Denn nur ein Hund hat die Nase dafür und das Verständnis, so einer Spur zu folgen und auch von anderen Tieren zu unterscheiden. Im Spiel findet man dann eben den Anschuss und dann leuchten, generell werden Spuren hervorgehoben von Tieren, und die des Tieres, das du verfolgst, leuchtet in einer besonderen Farbe. Und diesem Tier muss man dann auch folgen. Wenn es nur leicht verwundet ist, vielleicht auch langsam und leise, damit es sich vielleicht irgendwo niederlässt und nicht die ganze Zeit rennt. Das kann dann sehr frustrierend sein. Im Idealfall ist es aber dann recht bald tot, denn man wird gescored. Zum einen in der Schnelligkeit des Kills, das heißt, idealerweise fällt das Tier auf der Stelle. Und außerdem wird man gescored, ob das ethisch korrekt ist. Man muss die richtige Tierart mit dem richtigen Kaliber erlegen. Wer also mit einer Elefantenwumme einen Fuchs erlegt oder unglaublich viele Kugeln von einem zu kleinen Kaliber braucht, um einen Bären zu legen, der bekommt da dicke Abzüge. Und dann gibt es noch einen Multiplikator, wenn man mehrere Tiere von einer Art bereits erledigt hat, dass sich das so ein bisschen lohnt. Und das ist alles. Dafür erhält man eine Handvoll Erfahrungspunkte, eine Handvoll Geld, nicht wirklich viel. Der Grind in diesem Spiel ist enorm. Man kann sich vorstellen, dass man für eine so eine Stunde Spielsession, da erlegt man vielleicht 3-4 Tiere. Vielleicht, wenn man besser wird, mit besserem Equipment mehr. Man schaltet vielleicht 1-2 Hotspots in der Umgebung frei. Mehr ist in so einer Spielzeit nicht drin. Und ich kann mir vorstellen, dass es ein Spiel ist, zu dem man immer wieder zurückkehrt und das halt so hobbymäßig spielt. So wie andere Leute World of Tanks oder irgendwelche anderen Simulationen, das geht definitiv in diese Ecke. Und ich habe ich schon viel zu lange monologisiert. Stell mir doch mal Fragen. Sag doch mal was dazu.
Entschuldigung. Das, mein Gott, ich habe die ganze Zeit gedacht, aber ich will deinen schönen, wohlformulierten Gedankengang nicht unterbrechen. Aber das war jetzt ein ganz schön viel Holz, meine Güte. Okay. Ich weiß, wir wollen hier nicht die moralische Dimension des Ganzen diskutieren. Ich muss aber trotzdem mal fragen, wenn ich jemand bin, und das bin ich, der irgendwie immer da steht und sich denkt so, oh, aber die Tierchen tun mir so leid, du hast vorhin auch was von Fotos machen erzählt. Kann ich einfach nur Fotosafari machen, ohne irgendwas umzubringen?
Dann ist das nicht das richtige Spiel dafür, weil alle Spielmechaniken, auch die, es gibt natürlich Skillbäume, 2 Stück für den Ansitz und für den Pirschjäger, da kann man dann so Sachen wie besseres Spurenlesen freischalten, leisere Bewegung, besseren Stealth bei schlechtem Wetter oder für den Ansitzjäger bessere Lockmittel und Lockrufe. Alles dreht sich darum, Tiere anzulocken und um die Ecke zu bringen. Die Fotogeschichte wird nur mal in einigen Missionen benutzt und wird auch nicht gescored. Es gibt so viel bessere Spiele, zum Beispiel Sony's Afrika, wo es darum geht, Tiere abzulichten oder diese Pokémon-Fotogesache und bestimmt noch viele andere Safari-Spiele. Also nee, das Spiel wendet sich definitiv an Leute, die ein gewisses Interesse an der Jagd haben. Sei es, sie betreiben das Weidwerk selbst oder kennen sich damit gut aus, die wird dann vielleicht ein bisschen vor den Kopf stoßen, dass da einiges dann doch vereinfacht ist oder ein bisschen abgekürzt und unrealistisch oder einfach nur Gamer, die Lust auf eine etwas entschleunigte Spielerfahrung haben. Das kann man auch im Koop spielen und ich kann mir vorstellen, dass das Ding so ein bisschen wie ein unstressiges PlayerUnknown's Battleground eine schöne Open-World-Sandbox ist, in der man einfach so praktisch seinen Feierabend verbringen kann und nebenher noch irgendwas zu tun hat, was nicht sehr jetzt nicht so mega aufregend ist, was man auch so praktisch nebenher spielen kann. Das Spiel hat nicht umsonst eine automatisch Gehen-Taste. Die habe ich oft benutzt und habe meinen Charakter grob ausgerichtet und habe dann meinen PC allein gelassen und bloß mal, wenn er an einem Baum hing, kurz ausgerichtet, einfach nur um ein bisschen was zu erledigen. Und das, ich habe auch, und das ist auch wichtig bei diesem Spiel, ich habe auch sehr schnell erkannt, dass man nur aus dem Spiel heraus nicht allzu schlau wird. Ich habe relativ bald begonnen, Guides für Anfänger zu lesen, mir Tutorial-Videos anzuschauen oder einfach nur Videos, wie andere dieses Spiel spielen und bin dadurch sehr viel schlauer geworden. Das Spiel selbst erklärt sich nicht allzu gut, insbesondere sein Interface ist viel zu klein und zurückhaltend, um das wirklich so wahrzunehmen und die Art und Weise, wie diese Spielmechaniken funktionieren, ist auch nicht so sonnenklar. Großer Kritikpunkt ist die Tatsache, dass 2 elementare Spielbestandteile als DLC extra veröffentlicht werden. Das Ding kostet 30 Euro. Das Spiel aber extra kauft man sich noch für 4,29 € Zelte und Ansitzstände. Gerade die Zelte, die muss man dann immer noch mit Ingame-Währung kaufen. Aber die dienen dann als mobiler Spawnpunkt und machen es dir so viel bequemer. Anstatt jetzt einfach auf einem der wenigen Außenposten zu starten und dann erstmal eine Viertelstunde zu dem Jagdrevier zu marschieren, wo du eigentlich jagen willst, da ein Zelt hinzustellen und dort spawnen zu können, auch den Shop zu bedienen, ist super. Dass dieses Feature hätte das normale Spiel gebraucht. Genauso die ATVs, diese Quadbikes, die man für 4 Euro nachkaufen muss, die gibt's dann auch kostenlos und die kann man dann auch mit Koop-Spielern teilen, die den DLC nicht haben. Aber dennoch, die machen erst das Erfahren dieser riesigen Spielwelt nicht mehr ganz so mühsam wie zu Fuß. Also es ist dann echt lächerlich, wenn du auf dieser Straße in Deutschland entlang wackelst seit einer halben Stunde und du weißt, dass die Spieleentwickler auch ein Fahrzeug vorgesehen haben, aber sie geben es dir nicht als Käufer der Basisversion. Das ist echt dreist. Da haben sie ihre Free-to-Play-Wurzeln noch nicht ganz hinter sich gelassen. Die Free-to-Play-Version von Call of the Wild, von The Hunter hat ja wohl Inhalte in Höhe von $340 muss man ausgeben, wenn man alles will. Da ist das Neue schon besser, aber trotzdem, dann hätten sie es für 40 verkaufen sollen und hätten alles reingesteckt. Ich finde, so wirkt es einfach nur äußerst dreist und frustrierend für Spieler des Spiels, wenn sie merken, dass sie wirklich für den vollen Komfort nochmal etwa 8,30 Euro ausgeben müssen. Erhobener Daumen. Zeigefinger meine ich.
Bei dem Free-to-Play-Spiel gibt es ja auch einfach eine unüberschaubare Flut von DLCs. Das ist jetzt bei dem Call of the Wild noch nicht der Fall. Das ist aber auch erst im Februar diesen Jahres erschienen. Mal abwarten, wie viel sie vielleicht dann hinterher noch nachschieben. Du hast ja vorhin so ein bisschen erzählt, dass das eigentlich ein sehr cooles Naturerlebnis bietet. Ne? Die Beschreibung von diesen Ambient-Sounds und des Umherwanderns im Wald und dass das so einen leicht meditativen Charakter hat, das fand ich relativ ansprechend. Nur noch mal zur Konkretisierung, aber das alleine, das trägt nicht, weil du ja auch sagst, also wenn man nur rumlaufen würde und man würde quasi Tiere beobachten oder sowas, also das ist zwar schön gemacht, aber nicht so schön gemacht, dass man sagen könnte, ohne dass man auch Interesse hat, irgendwann mal Kimme und Korn in Linie zu bringen, ist es trotzdem empfehlenswert, das gilt nicht, richtig?
Definitiv nicht. Die Tiere da ist auch ein bisschen enttäuschend. Die interagieren nicht groß miteinander. Die dienen als Beute für deine Jagd. Und das ist bei den höherrangigen Tieren tatsächlich sehr schwierig. Die sind noch scheuer als die 0815 Mobs, ja, die grauen, ja, die legendären. Die tauchen nur da auf, wo es sehr viel Deckung gibt, wo du sie nicht aus der Ferne erschießen kannst, wo du sehr nah rankommen musst. Das sind besonders scheue Tiere, wo man sehr leise sein muss, aus der richtigen Richtung sich nähern und nicht gut getarnt. Darum geht's. Wenn ich jetzt einfach nur Tiere beobachten will, die sind nicht so toll animiert. Die haben meiner Meinung nach nicht die beste KI. Ich habe bereits erlebt, dass da irgendwelche Rehe bei der Flucht im Baum stecken bleiben und sich dann von mir erlegen lassen und sowas. Und die ganze Spielmechanik, alles dreht sich darum, Tiere zu erlegen oder besser darin zu werden, Tiere zu erlegen. Und nur dann funktioniert es. Es funktioniert nur dann, wenn du ganz still sitzt und plötzlich hörst du ein Trappeln hinter dir und merkst, da nähert sich was. Und du hast die Flinte in den Händen, nimmst das Zielfernrohr ab, das geht Gott sei Dank mit einem Druck auf die mittlere Maustaste, damit du ein bisschen besser zielen kannst in irgendeine Richtung, weil du es noch nicht siehst. Und dann hast du einfach nur Herzklopfen. Wo ist es? Wo kommt's? Und das ist wirklich toll, weil es wirklich die Vegetation so dicht ist, da sieht man zum Teil auch erst das Reh, wenn es direkt vor dir steht. Es sieht dich in dem Moment auch und flieht. Und das ist einfach Nervenkitzel. Und den hast du nicht, wenn du nicht vorhast, das Ding zu erlegen.
Wie ist denn das mit dem Schießen umgesetzt? Ist das sehr simulationslastig? Ist es wirklich schwierig, da einen guten Treffer zu landen?
Ich bin der Meinung, da ich nicht selber so viel Schießerfahrung habe, weiß ich nicht, wie sich es verhält mit so Distanzen bis so 200 Meter. Das sind so die weitesten Schüsse, die ich gemacht habe. Ich hatte den Eindruck, dass da die Kugel nicht so sehr an Höhe verliert und vom Wind beeinflusst, wie in diesen militärischen Simulationen, die ich diesbezüglich schon gespielt habe. Sie haben jetzt einen DLC rausgebracht vor einer Weile, ich glaube zum Launch, den habe ich leider übersehen, den habe ich jetzt erst nachinstalliert, wo sie so einen Schießstand hinzufügen, wo man die Waffen und eben auch den Bullet Drop ein bisschen untersuchen kann, so mit den verschiedenen Waffen, die man so hat. Ich habe ich noch nicht probiert, aber ich habe den Eindruck, dass die relativ gnädig ist. Also da, wo ich das Zielfernrohr hinhalte, da ungefähr sitzt der Schuss. Aber sie simulieren dann auch so ein bisschen, was im Inneren des Tiers passiert, nachdem ich es getroffen habe. Also idealerweise richtet man natürlich einen Blattschuss an. Das heißt, das Tier steht seitlich zu dir und du kannst so praktisch auf Höhe des Schulterblatts auf Herz und Lunge zielen. Dafür gibt es dann auch die besten Punkte. Aber wirklich schwierig erschien mir das nicht als anspruchsvoll. Das Schwierige ist eben, dass so den Tieren so nahe zu kommen oder sie dir selbst so nahe kommen zu lassen. Und mit so Fällen wie extremen Weitschüssen hatte ich weniger zu tun, weil ich mich für das deutlich dichter bewaldete Jagdgebiet entschieden habe. Ich habe auf YouTube Videos gesehen, wie tatsächlich Leute halt irgendwie Elche oder Bären über einen kompletten See hinweg erlegen und dann auch dementsprechend höher halten mussten. Aber das habe ich selbst nicht ausprobiert können.
Jetzt stelle ich mir aber nach wie vor, dass man die überwiegende Spielzeit tatsächlich damit verbringt, einfach nur langsam rumzulaufen. Ist das richtig oder ist man später, wenn man mehr Erfahrung in dem Spiel hat, auch eher so in der Lage zu wissen, wo man Tiere antreffen kann? Und dann geht es nur darum, dass man eben diese Distanz überwindet, entweder eben so wie du oder eben indem man sich so ein Quad-DLC zulegt.
Nee, man ist schon einen Großteil der Spiel damit beschäftigt, durch einen leeren Wald zu gehen. Man kann auch sprinten, aber wenn man sprintet, verscheucht man halt alles. Die ganze Spawn-Mechanik ist so, dass Tiere nach 100, 200 Metern auch wieder aufhören zu rennen und dann wieder auf ihr normales Verhalten übergehen. Deswegen ist die Tierwelt auch nie so weit weg. Das heißt, sobald man einmal innehält und anfängt nur zu gehen oder sich halt schlau zu bewegen, das heißt, auf den Wind zu achten, dass der Wind deinen Geruch nicht in die Richtung trägt, in die du irgendwie gehst, sodass die Tiere gewarnt sind, sondern dass du dich gegen den Wind bewegst und dann vielleicht auch Deckung suchst, wie in der echten Welt halt aus dem Wald herauskommen, an einer Anhöhe, da mal langsam sein und den Blick schweifen lassen und vielleicht sieht man ja was. Und das ist ganz gut gemacht, dass wirklich die Tierwelt, sobald man so ein bisschen seinen Spielstil entschleunigt und mal ein bisschen langsam macht, dass man dann auch ein bisschen was hört und ein bisschen was sieht. Öfter als dass es kompletten Leerlauf gibt. Aber tatsächlich, der allergrößte Teil des Spiels ist ein Waldspaziergang.
Jetzt verstehe ich auch, warum es dir gefällt.
Ja.
Wie ist denn das? Ich stelle mir zumindest als Laie vor, man schießt nicht bei jedem Tier auf die gleiche Stelle. Braucht das so ein Vorwissen? Wo treffe ich denn am besten einen Bär oder ein Reh? Oder ist das irgendwie alles gleich?
Eigentlich nicht. Also innen drin sind sie alle gleich und der Idealfall ist der Blattschuss. Ich meine, Gott, ich habe auch schon diverse Kopfschüsse verteilt und eingeweihte Schüsse. Das ist jetzt nichts, was in irgendeiner Form grausam inszeniert ist. Generell, also Animationen und Tiermodelle ist so der Schwachpunkt, finde ich. Da geht es wirklich nur darum, optimal zu treffen, um eben das Tier schnell zu töten. Ich weiß nicht, ob der Kopftreffer vielleicht dann auch je nach Kaliber eine gute Wahl ist. Ich habe da nicht den Eindruck, dass es den großen Unterschied macht. Trifft man nicht gut, das heißt eine Fleischwunde oder irgendein anderer Treffer, dann ist das Tier halt noch sehr viel länger am Rumlaufen, nachdem man es getroffen hat. Vielleicht findet man es auch nie. Das kann dann frustrierend sein, aber das ist jetzt nicht so wichtig, habe ich den Eindruck. Im Zweifel habe ich immer drauf gehalten. Wenn schon, kostet ja nichts.
Wie stark unterscheiden sich denn die unterschiedlichen Waffen, die man hat?
Nicht so sehr. Das sind halt verschiedene Kaliber für die verschiedenen Tiere und die werden auch sehr langsam freigeschaltet. Da gibt es übrigens auch noch Skills, so praktisch Waffenskills, die man leveln kann, indem man Flinte, Gewehr, Bogen und was gab es noch? Ich glaube Schrotflinte benutzt. Bogenjagd ist auch möglich. Für Leute, die es ganz stealthy mögen oder sehr amerikanisch, auch noch eine Option. Aber damit habe ich mich gar nicht befasst. Und generell die ganzen Waffenmodelle, der Grind im Spiel ist so hart, dass ich da wahrscheinlich erstmal 20, 30 Stunden spielen muss, bis ich die Kohle und auch die Erfahrungspunkte beisammen habe, überhaupt eine neue Waffe zu kaufen für ein größeres oder kleineres Kaliber.
Wenn du mal überlegst, also ich meine, du hast beschrieben einerseits, dass es durchaus spannend ist, wenn man dann endlich in die Situation kommt, dass man ein Tier schießen kann. Auf der anderen Seite aber auch die Faszination durch diese virtuelle Welt zu laufen. Was hat dir hinterher an dem Spiel wirklich Spaß gemacht? Was war das, wo du gedacht hast, so, oh, das ist tatsächlich was, woran ich Freude haben kann?
Der Spaß am Spiel hat sich bei mir so eingestellt, als ich bemerkt habe, dass ihr den Reiz der Jagd tatsächlich ein Stück weit treffen. Ich habe früher mit diesen seltsamen Jagdsimulationen Kontakt gehabt. Die kamen meistens aus den USA, waren sehr sperrig in der Bedienung und haben versucht, viel zu viel zu simulieren. Die waren regelrecht schwer zu bedienen, die waren frustrierend, die haben sie selbst nicht gut erklärt. Dieses Spiel hier ist relativ reduziert auf das Nötigste, auf die nötigsten Mechaniken. Es ist nicht so schwierig zu erlernen. Die Bedienung dieses Spiels ist nicht schwer. Und trotzdem schafft es irgendwie besser als andere, die waren doch früher viel limitierter, was die Spielwelten angeht und die Grafik, dieses Feeling rüberzubringen, sich eben in der Natur aufmerksam zu bewegen und vielleicht ein Tier zu sehen und vielleicht zu erlegen. Und dieses, ja, so, da ist Ruhe im Kopf, wenn ich das spiele. Und dass man sich da auch mehr oder weniger seinen eigenen Spielspaß sucht, genau wie man eben auch bei der Jagd im Revier entscheidet, ich schaue mir vielleicht die Ecke an oder die und gucke, was passiert, sich so ein bisschen drauf einzulassen. Dazu noch dieses Spannungsmoment. Ab dem Treffer, die Nachsuche mit dem Teil, bin ich nicht so ganz zufrieden. Und ich habe noch ein paar andere Kritikpunkte aufgeschrieben, jetzt gerade technischer Art. Aber das haben sie schon gut getroffen. Und dafür muss ich sie echt respektieren. Auch wenn es nicht das Spiel ist, das ich jetzt draus gemacht hätte, so denke ich doch die ganze Zeit über dieses Spiel nach und überlege mir die ganze Zeit, boah, was sie da noch draus machen könnten. Es ist wie ein ungeschliffener Diamant. Ich bin der Meinung, da fehlt nicht viel und es ist richtig gut. Nach wie vor immer noch volle Kanne Nische, aber da fehlt nicht viel.
Ist das auch für Leute attraktiv oder glaubst du, dass man das auch genauso empfinden kann, wenn man nicht diese reale Erfahrung hat, die, an die das anknüpft?
Schon. Ich habe den Eindruck, da muss man dann aber schon ein etwas geduldiger Spieler sein und deswegen auch konkret ältere Spieler. Ich kann mir vorstellen, dass es genau für diese Simulator- und Aufbaustrategie und so dieses Publikum was ist, die sich lieber mit einem Titel richtig viel Zeit lassen, die halt vielleicht regelmäßig spielen und sich dann vielleicht selbst ein Ziel vorgeben, hey, heute Abend will ich wohl das schaffen oder diese Woche spiele ich auf dieses Ziel hin. Und auch die Koop-Einbindung ist echt klasse. Die habe ich jetzt nicht selbst überprüft, aber ich habe die Features abgeklappert und mir angeschaut, wie Leute das spielen. Da kann man sich zum Beispiel gegenseitig Challenges geben. Die trackt das Spiel automatisch mit. Der Erste, der es schafft, ein Tier unter 50 Metern Distanz zu legen oder über 200 Metern, bekommt einen Punkt. Oder wir versuchen jetzt alle mal, und da können sich die Leute verteilen, wo sie wollen, auf einem Spiel, wir versuchen jetzt mal, alle 6 Spezies, die man hier jagen kann, zuerst zu erlegen und solche Geschichten. Das ist witzig, dass, wie ich das vorhin schon so erwähnt habe, das ist so ein Feierabendspiel, glaube ich, wo man auch wunderbar die Muße hat und die Aufmerksamkeit, nebenher noch sich zu unterhalten. Ich fühle mich da sehr an diese Flugsimulator-Flieger erinnert, bei denen ja auch ein Großteil der Zeit exakt nichts passiert.
Ja, mich erinnert es total an das, was mir die Leute über das Euro Truck Simulator 2 immer erzählt haben. Dass sie da abends dann einfach halt Fracht von, keine Ahnung, na irgendwie, ne, von München nach Flensburg schaffen oder was auch immer man da für Strecken fährt.
Ja.
Das ist aber auch dann wahrscheinlich genau deswegen ein Spiel, das über weite Strecken nur absolut minimalste Eingaben und Interaktionen erfordert eigentlich, oder?
Genau, also es gibt keinen Autopiloten, ich weiß nicht, inwiefern der Euro Truck Simulator da einen hat, aber glaube jetzt nicht, aber tatsächlich, wenn ich jetzt zum Beispiel mir selbst irgendwie ein Ziel setze, hey, heute schalte ich mal den Schnellreisespot frei, dann schaffe ich vielleicht noch genügend Erfahrungspunkte zu sammeln für das Level-Up und dann gucke ich nochmal an dieser Futterstelle vorbei, ob ich nicht endlich den Dammhirsch fotografieren kann, den ich als Mission bekommen habe. Und damit bin ich dann vielleicht 1-2 Stunden beschäftigt. Und vielleicht schaffe ich das, vielleicht nicht. Vielleicht läuft mir ein Schwein über den Weg und ich denke mir, oh, ein Schwein. Und ich erschieße es. Und das ist auch eine Sache. Man lenkt sich ständig selbst ab mit Dingen, die passieren. Es gibt ja nicht so viele Systeme und Gameplay-Elemente, die passieren können. Aber oft genug bin ich auf dem Weg zu irgendeinem Punkt, den ich mir auf der Karte markiert habe, schrecklich vom Weg abgekommen, weil mir irgendein Tier vor die Nase gelaufen ist und ich gedacht habe, hey.
Okay. Ich habe mir natürlich die Steam-Reviews mal kurz angeschaut und vereinzelt gab es Menschen, die sich sehr viel über Bugs beschwert haben. Also angeblich tödlich getroffene Tiere, die wieder aufstehen und doch noch weglaufen und solche Geschichten. Was ist dir da begegnet?
Definitiv Animationsbugs. Die sind seltsam. Also wenn ein Tier einmal zu Boden fällt, kann es sein, dass wenn man drauf zuläuft, dass diese Animation nochmal abgespielt wird. Generell ist das Pathfinding und auch die Animation der Tiere nicht so doll. Möglich auch, dass viele dieser Reviews auch noch aus dem Early Access Programm stammen. Da ist das Spiel ja schon vorher drin gewesen und hatte da auch noch sehr viel mehr Bugs, also zum Beispiel Items, die richtig am Charakter angezeigt wurden und sowas. Also gerade Clipping und solche Geschichten. Für meinen Teil läuft dieses Spiel echt ordentlich. Also ich habe da eine gute Performance mit meiner Mittelklasse-Grafikkarte. Das Spiel lädt okay schnell für die große Spielwelt und bis jetzt hat alles funktioniert. Ich habe keine Bugs mitbekommen, die meinen Spielspaß deutlich beeindrucken. Vielmehr habe ich aber auch Steam-Reviews gelesen, die sich nicht so sehr mit dem Spiel beschäftigt haben. Das, wie ich schon erwähnt habe, es ist echt ein bisschen nötig, externe Quellen hinzuzuziehen, um alle Systeme genau zu verstehen. Da gibt es zum Beispiel jemanden, der meinte, ey, ich spiele seit 10 Minuten und zack, ja, keine Waffe, kein Fernglas, keine Items. Der hat einfach die H-Taste versehentlich gedrückt, mit der man jegliche Items weglegt und auch nicht mehr in die Hand nimmt, bis man die H-Taste nochmal drückt. Und genauso kann es sein, dass plötzlich dann irgendwann deine Fähigkeit, Spuren zu sehen, verschwindet. Aber das ist dann nur deshalb, weil die Dämmerung eingebrochen ist. Da muss man die L-Taste drücken für die Stirnlampe. Und erst dann werden wieder grafisch hervorgehoben Tierspuren wie Kot oder Trittsiegel und sowas. Das ist auch verwirrend erstmal. Man denkt, es ist ein Bug, aber es ist keiner. Es ist eher so etwas kryptisches Design.
Okay. Dann bin ich jetzt mal gespannt, Herr Stange. Wenn du noch Kritikpunkte hast, führe sie an. Aber ansonsten bin ich jetzt gespannt, wie dieses Fazit ausfällt.
Über das Fazit habe ich noch keine Gedanken gemacht. Das improvisiere ich dann einfach. Ja, meine Kritikpunkte. Ich bin der Meinung, grafisch ist es sehr beeindruckend, aber ihm fehlt so ein bisschen der menschliche Touch. Man sieht eindeutig, dass dieses Spiel also diese Spielwelt aus großer Entfernung, einem großen Zoom-Faktor mit diversen Pinseln für Bäume, für Terrain und so weiter zusammengestellt wurde. Das ist nichtsdestotrotz beeindruckend. Und je länger man sich drin aufhält, desto mehr kriegt man noch einen Eindruck von der Landschaft. Da ist da, da vorne sind die Maisfelder, dann kommt dann da diese, das kleine Mäuerchen und die Burgruine und da hinten wird es ein bisschen hügeliger, da kommt dann Nadelwald, da gibt es dann weniger Gebüsche. Ein Spiel wie Kingdom Come Deliverance hat mit Abstand den besseren Wald. Der sieht so viel natürlicher und echter aus. Den wünsche ich mir für so ein Spiel. Aber Kingdom Come Deliverance ist auch das viel kleinere Spiel. Dennoch, die sollten dringend mal Personal austauschen. Level-Design-Personal. Ich wünsche mir, dass das alles ein bisschen technisch ein bisschen runder ist. Zum Beispiel, es gibt eine Straße mit Pylonen rechts und links in der Deutschland-Map und an einer Stelle stehen Pylonen direkt hintereinander. Da hat offensichtlich gibt es da ein Anknüpfungsproblem mit dem Spline, an dem dieser Grafikeffekt entlang gezogen wurde beim Bauen. Sowas fällt halt auf. Oder wenn es regnet, dann gibt es Pfützen auf der Straße und in diesen Pfützen spiegelt sich irgendwie ein Werbeschild von der Tankstelle, die in der Spielwelt nicht existiert. Das ist auch ein doofer Fehler. Und noch viele andere Kleinigkeiten. Schön bizarr. Ja, einfach, man könnte dem Ganzen ein bisschen mehr Polish geben und diese Spielwelt und die Systeme ein bisschen mehr füllen. Wenn ich schon die Möglichkeit habe, mir ein Zelt zu kaufen, dann gibt mir doch die Möglichkeit, das ein bisschen zu individualisieren oder auch diese Übernachtungsmöglichkeiten, also die Außenposten. Alle Features im Spiel sind so bare bones. Das Menü ist bare bones. Sobald ich ein Tier erlegt habe, bekomme ich zwar irgendeine Abrechnung und Bewertung, aber die sagt mir nichts. Ich bekomme nicht gesagt, hey cool, der größte Hirsch, den du bis jetzt erschossen hast. Es gibt keinen Gitarrenriff, keine 5 Sterne, keine Explosion. Nichts, das mich irgendwie wirklich motiviert. Also nachdem ich ein Tier erlegt habe, ist die Abrechnung so nüchtern wie eine Steuererklärung. Und ich habe auch schon ein sehr selten, sehr schweres Tier erlegt, so Kategorie 7, ich glaube von 9. Und ich habe nicht mehr XP und nicht mehr Geld bekommen als bei den normalen. Und ich habe immer noch nicht richtig verstanden, wovon es jetzt abhängt, wie viel Kohle oder Erfahrungspunkte ich bekomme. Und ich habe doch jetzt hier eines der seltensten Hirsche erlegt und gar nicht so schlecht. Also diesbezüglich könnten sie den Spieler noch deutlich besser informieren und motivieren. Sehr viel mehr so Customization einbauen, so was viele Open-World-Spiele machen, ich glaube, was den Spieler auch gefallen könnte. Sie machen das recht plump, indem sie jetzt auch diese Shooting-Range oder den Charakter-Editor, der ist auch gratis dazugekommen, aber eben als extra DLC. Ich habe diese DLCs am Anfang überhaupt nicht bemerkt. Ich habe dann später erst gesehen, oh, okay, hier gibt es noch gratis Spielbestandteile, die ich mir als DLC runterladen muss. Das gehört meiner Meinung nach in ein Game-Update.
Moment,
eins habe ich völlig vergessen. Ich bin von Rehen getötet worden und habe mich furchtbar aufgeregt. Ja, da habe ich aus relativ naher Nähe.
Du hast dich von Rehen töten lassen.
Das habe ich völlig vergessen zu erzählen. Da waren so ein paar Rehe und die habe ich gut erwischt. Das war in der Nähe von einem Seeufer. Sie konnten also nicht in die Ferne abhauen, sondern entweder wieder umdrehen oder mir näher kommen. Und ich habe dann aus relativ naher Nähe eins ins Korn genommen und plötzlich fingen alle an zu rennen. Und ich habe dann noch weiter gefeuert. Plötzlich waren überall Rehe und ich war tot. Sie haben mich umgerannt. Es gibt so eine Stampede-Funktion, die funktioniert vielleicht bei diesen Wiesens oder bei den Elchen oder bei Bären. Aber von einer Gruppe Rehe getötet zu werden, das ist lächerlich. Die Tatsache, dass die Tiere nicht ohnehin nach dem ersten Schuss komplett weg waren und verschwunden, ist lächerlich. Da habe ich wirklich tatsächlich das Spiel angesäuert, weggelegt für eine Weile und mich erst dann wieder rangesetzt. Das war Bullshit. Das war kompletter Bullshit.
Oh, ich finde das gut hier, die Rache der Natur hier. Da können die Rehe auch mal. Nachdem du es mir erzählt hast, habe ich natürlich dann damals schon, es ist schon ein paar Tage her, habe ich sofort gegoogelt, ob es jemals irgendwo einen Fall gab, in dem irgendein Jäger oder Förster von Rehen getötet wurde, aber Google hat nichts gefunden.
Da musst du vielleicht Rotwild googeln oder ja.
So ein Hirsch vielleicht, oder? So ein Hirsch wird schon mal jemanden platt gemacht haben. Ich glaube, Rehe, also das passiert nicht oft, sage ich mal.
Nee, Rehe sind zu klein, haben nicht die Masse dafür und auch nur männliche, also die Rehböcke haben ja sowas wie Waffen. Die weiblichen Rehe, das waren auch nur Weibchen, die mich da getötet haben. Die haben mich umgerannt, ja. Die haben ihre kinetische Energie benutzt, ihre Trägheit, um mir offensichtlich innere Schäden zuzufügen. Das ist sowas für ein Bullshit.
Das sind so ein Rehe, das weiß ich nicht, was wiegt denn das? 70 Kilo bestimmt,
oder? Na, lächer,
doch schnell. 70
Kilo.
Nicht?
Moment, das muss ich jetzt sofort nachgoogeln. Das Witzige ist, wir hatten, ich bin ja in der Natur groß geworden, außerhalb einer kleinen Ortschaft, also wirklich tief im Wald. Und mein Vater war neben dem Jäger auch Tierarzt. Er hat also nicht nur genommen, sondern auch gegeben. Und wir hatten bereits 2 Aufzuchtrehe. Und die sind nicht so groß. 10 bis 35 Kilo.
Ach Gott, echt, so leicht ist ein Reh. Mensch, das ist ja, wenn sie Flügel hätten, könnten sie fliegen. Ich dachte immer, die wären, vielleicht stelle ich mir auch ein Reh größer vor und habe was anderes im Kopf. Egal. Ich dachte immer, Rehe wären schon so ein bisschen so, ne? Ja. Na dann. Ja, das ist wahrscheinlich, ja, da müssen sie schon echt schnell sein, damit sie dich da.
Das war Blödsinn. Schön, gut, dass wir das noch ansprechen. Moment, ich hab noch meinen Zettel hier. Ich will ganz kurz, genau. Ich würde außerdem noch erwähnen, wenn ich schon beim Kritikpunkten bin, wo ist der Hund? Der Hund ist essentieller Bestandteil der Jagd. Er würde so gut reinpassen zu dieser ganzen Nachsuche- und Tieraufspürgeschichte im Spiel. Die brauchen einen Schweißhund. Ja? Da kann man auch tolle Hunderassen anbieten, als DLC einbauen. Ich bin ohnehin der Meinung, dass ich langsam dieses Projekt beim Entwickler in beratender Funktion begleiten sollte. Vielleicht als Producer oder als Game Designer. Mhm.
Als Creative Consultant.
Ja.
Wo du nur sagst, was du machen würdest, aber mit der tatsächlichen Umsetzung oder Realisierung oder auch mit sowas wie Budgetabschätzung hast du alles nichts zu tun. Es interessiert dich nicht, ob das machbar ist, bezahlbar ist, sondern du sitzt nur da und sagst, so, weißt du, wie Peter Molyneux, wäre es nicht toll, wenn ja, wir eine Hunde-KI hätten, die sich verhält wie ein echter Hund. Und wenn ich einen Ball werfe im Spiel, apportiert der Hund diesen Ball auch automatisch.
Ja. Ja, das wäre super. Man könnte da so viel einbauen. Wirklich Hundedisziplin, ja, dass man langsam ein Verhältnis zu seinem Hund aufbaut, dass man aus dem Welpen-Greenhorn dann den Jagdprofi macht. Oh, Möglichkeiten ohne Ende. Und die verschiedenen Hunderassen mit ihren Eigenheiten, Stöberhunde. Es gibt Hunde, die zeigen Vögel an, also Pointer. Es gibt Hunde, die sind speziell gezüchtet für die Jagd auf Vögel, die komplett im Spiel fehlt, die auch noch eingebaut werden könnte, die dann eben die Wasservögel apportieren, nachdem sie getroffen wurden und so viel anderes. Bemerkenswert. Diese ganze Hunde-Mensch-Interaktion ist ja insbesondere in diesem Jagdbereich schon Jahrtausende alt. Fantastisch, was es da alles gibt. Und ich bin deswegen auch ganz aufgeregt, weil dieses Spiel halt ein toller Startpunkt ist, halt was wirklich Tolles draus zu machen. Ich bin gespannt, ob und wie sich das noch ein bisschen weiterentwickelt.
Gib Ihnen mal 2 Jahre. Für das Originalspiel gibt es ja schon genau das, was du angesprochen hast. Da gibt es ein DLC für die Jagd auf irgendwelche fliegenden Viecher. Es gibt einen Hunde-DLC. Ich bin sicher, das kommt einfach alles noch, wenn die Verkaufszahlen stimmen.
Aber im Großen und Ganzen, um jetzt mal zum wertschätzenden Teil zu kommen, bin ich wirklich beeindruckt, dass da außerhalb von meinem Radar dieses beeindruckende kleine Open-World-Spiel existiert, das eine Nische bedient auf einem Qualitätsniveau, wie ich das von diesem Genre nicht gewohnt bin, und das vor allen Dingen es schafft, diese Essenz des Jagens, des Lauens, des Spürens, des Leiseseins und Wartens einzufangen. Und das hat mich wirklich beeindruckt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch weiter spielen werde, weil die Aussicht darauf, so viele Stunden zu investieren, bis man alles sieht, dieser offensichtliche Grind, dieser offensichtliche Leerlauf, der da drin steckt und die Mühe, die man sich machen muss, um sich dieses Spiel langsam zu erarbeiten, die halten mich ein bisschen davon ab. Und wie ich das so vorhin schon erläutert habe, einige Design- und Techniksachen sind nicht so ganz mein Fall. Aber alles in allem kann ich dieses Spiel all jenen, die neugierig auf dieses Gameplay sind, die vielleicht ein Interesse an Jagd haben oder Interesse an einem deutlich entschleunigten, schon fast meditativen Gameplay, das nicht mehr ist als das, was draufsteht, mit der Knarre im Wald rumlaufen und Tiere ins Visier nehmen, der könnte da wirklich seinen Spaß dran haben. Insbesondere, wenn er vielleicht noch einen Mitstreiter findet und sich regelmäßig abends zum Koop trifft. Und das finde ich ziemlich cool. Also das ist definitiv eine positive Überraschung für mich.
Dann jetzt aber natürlich wie immer die strenge Nachfrage unterm Strich. Also ist das eine Empfehlung oder ist es eher keine Empfehlung, sondern nur ein Hinweis für all jene, für die ganz wenigen, auf die dieses Spiel maßgeschneidert ist?
Es ist eher letzteres. Es ist eher ein höchst vergnügter Verbraucherhinweis für diese spezielle Zielgruppe. Das ist kein Spiel, das man als Gamer kennen muss oder auch nur kennen sollte. Es ist aber einfach nur schön und für mich eine tolle Neuigkeit, dass inzwischen auch die so eine scharfe Zielgruppe wie Leute, die gern Jagdspiele spielen, von sowas echt gut bedient wird. Und ich meine, die Entwickler sind ja schließlich Expensive Worlds, die sind eine Tochterfirma von Avalanche, die Just Cause-Spiele gemacht haben. Die kennen sich aus mit Open World und das ist witzig, wie das Studio hier sozusagen seine Nische findet. Und ich bin gespannt, ob es sich für sie lohnt. Das Free-to-Play-Spiel, das sie schon vor ein paar Jahren rausgestellt haben, hat ja insgesamt 4 Millionen Nutzer, was es jetzt für den Umsatz sagt. Und die aktive Spielerbase ist natürlich nicht allzu aussagekräftig. Was haben wir bei Steam Spy geschaut? 200.000 waren das jetzt bei Call of the Wild. Na, schauen wir mal.
Um den Dreh. Ich könnte mir vorstellen, auch wenn ich neulich darüber geklagt habe, dass viele Leute trotzdem so eine Einschätzung, wie hoch war denn jetzt dein Spielspaß, also so ein Spaßometer von 1 bis 10, nur um das verorten zu können.
Mein Spielspaß war kein Feuerwerk, ja. Das war eher wie so ein Holzkohlefeuer oder Brikett, ja, Kohlebriketts. Es war eine andauernde, konstante Wärme da. Ich war nie total begeistert, aber immer interessiert und zu diesem Spiel hingezogen und immer wieder überrascht. Und es hat mich nicht so losgelassen, wie ich gedacht. Ich habe gedacht, das ist etwas, das spiele ich rein und es gefällt mir oder nicht. Aber ich habe reingespielt. Ich habe mich am Anfang schwer getan damit, aber es hat nur ungefähr eine Stunde gedauert, bis ich wirklich mit Interesse dadurch die Gegend getappt bin und angefangen habe, plötzlich noch Zweit- und Drittressourcen zu benutzen, also nebenher die Steam-Guides durchzulesen, die paar YouTuber, die DLCs vorgestellt haben, zu verfolgen und mir selbst dann auch, ja, das ist dann schon der Punkt, wo man merkt, dass es irgendwas richtig macht, wenn ich nicht am PC gewesen bin, überlegt habe, was ich dann, wenn ich dann später noch eine Stunde Zeit habe, was ich dann wohl schaffe. Vielleicht versuchst du es doch nochmal, dieses blöde Foto zu schießen. Die Quest habe ich immer noch nicht geschafft, es ist höllenschwer, das blöde Foto von dem Hirsch zu schießen. Aber toll. Also ich muss wirklich sagen, schon gut. Ich hatte meinen Spaß.
Erinnert mich ein bisschen an meinen Erstkontakt mit Everything, wo ich auch erstmal aus dieser typischen Games-Erwartungshaltung oder Geisteshaltung oder diesem emotionalen Zustand so, jetzt komm schon, wo ist das Entertainment, raus musste. Sobald man erstmal sich darauf eingestellt hat, mit welcher langsamen Fließgeschwindigkeit solche Titel arbeiten, dann kommt man da erst richtig rein.
Ja, langsame Fließgeschwindigkeit ist ein schöner Begriff, wie die Donau, ja. Ja, spaziert der Spielspaß langsam in deine Richtung.
Sehr schön. Ja, und auch Sie mussten sich entschleunigen bereits, meine Damen und Herren, wahrscheinlich, damit Sie diese lange Ausführung zum Spiel tatsächlich auch genießen konnten, Herr Stange. Ich glaube, es wird aber langsam Zeit, dass wir hier, Achtung, Bingo-Spieler, den Sack zumachen.
Ja, aber jetzt haben wir wirklich lang genug über ein Spiel, das wahrscheinlich nur 1 bis 5 unserer Zuhörer interessiert. Bin gespannt, ob irgendjemand sagt, ja, ich kenne es oder ja, das wäre was für mich. Da bin ich sehr gespannt darauf. Falls es einen Thread im Forum gibt unter forum.gamespodcast.de, dann bitte unbedingt Bescheid sagen. Da bin ich neugierig.
Ja dann, moderieren Sie ab.
Oh fuck, stimmt. Ich erwarte das immer von dir, weil du die letzten 3 Wertschätzungen, die wir aufgenommen haben, moderiert hast. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall für Ihre Aufmerksamkeit, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Und ich bedanke mich vor allem dafür, dass ihr uns und dieses Projekt auf Patreon unterstützt. Ohne euch könnten wir es nicht tun. Schön, dass wir es tun können. Und damit werfe ich euch langsam raus. Danke fürs Zuhören und man hört sich bald wieder.